unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Freunde, liebe Schwestern und Brüder, nah und fern, das ist ja ein Ding, ein Loblied. Nach all den Jahren, was so war und jetzt noch ist, da ein Loblied? Ja, nicht ein Loblied auf Israel, nein, nein, keine Selbstbeweihräucherung, keine narzisstischen Bespiegelungen. Der Prophet Micha sagt das Gericht Gottes an. Es ist dir gesagt worden, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erwartet. Nichts anderes als dies. Recht tun, Güte und Treue lieben, in Ehrfurcht den Weg gehen mit deinem Gott. Daran fasst sich als einfacher Merksatz alles zusammen, was nicht geschieht und doch geschehen sollte. Und nun steht am Ende ein Loblied auf Gott, trotz des Verhaltens Israels, wie auch unseres Verhaltens. Was hat eigentlich im Leben von uns Menschen Macht über uns? Natürlich oft all der Mist, den wir so anstellen. Und um den wir wissen, der hat Macht über uns. Und auch in Israel ist das so. Und wenn man sich dem Propheten Micha da mal genau mit ihm auf die Spurensuche begibt, dann hat er in seiner Zeit gesehen, ja, ums Essen dreht sich alles. Und man wird doch nicht satt. Immer legt man etwas auf die hohe Kante, aber es rettet nicht. Gesät und nichts geerntet. Weintrauben gekeltert und den Wein konnte man selber nicht trinken. Voller Misstrauen seinem Nächsten und den Fremden gegenüber. Jeder bedroht den anderen. Richter fordern als Bestechung Geschenke. Machthaber reden so, wie es ihnen gefällt, und verdrehen die Wahrheit. Das steht alles vor unserem Predigtext. Und dann folgt ganz am Schluss des Micha-Buches dieses Loblied auf Gott, unser Predigtext. Also Ernährung, Geld, eine Sehnsucht nach einem schönen Leben mit Festen und Partys, kein Vertrauen in Menschen und in die Politik, Bestechung. Das hat alles Macht. Und heute bei uns, wie sieht das da eigentlich aus? Ich will mein altes Leben zurück. So wird es heute bei Demos gefordert, mein altes Leben. Und wenn nicht, dann greift die Angst nach mir. Die Wurzeln unserer Angst werden sichtbar und man sucht und findet Gleichgesinnte. Und doch steht man allein da mit seinen wachsenden Ängsten. Ah, da gibt's heute aber Hilfe. Es gibt Apps, angeblich medizinisch und wissenschaftlich getestet. Panikambulanz, Panikattacke, innere Balance, Headspace, Worrywatch. Diese Apps lullen ihre Nutzer ein mit Meeresrauschen, Lagerfeuerknistern, Lounge-Musik, Ablenkungsspiele. Sie sammeln unsere Sorgen in einem Angsttagebuch und in Angsttabellen. Und die Botschaft lautet, du brauchst nur dich und dein Handy für ein sorgenfreies Leben. Verlass dich nur auf dich und auf die Technik. Ja, die Verteidiger des Individualismus haben ganze Arbeit geleistet. Man will autonom sein und eigene Ziele verfolgen. Und darauf kommt es vielen heute an. Und dieser Rat wird auch an die Kinder weitergegeben. Man sagt ihnen, sei du selbst und verfolge deine eigenen Ziele. Nur noch wenige meinen, sei für andere da. Aber diese Selbstentfaltung ist ja nicht nur super, sie ist auch sehr anstrengend. Es war doch so. Kein fernes Ziel auf dieser Welt schien unerreichbar zu sein. Datenbanken für Paare, die sich ihren Kinderwunsch selbst basteln. Die Welt voller unendlich vieler Geschäftsideen. Für das Soziale gibt sie Freunde auf Facebook. für die Bildungshungrigen unendlich viele Informationen im Internet. Google sie. Die letzte Konsequenz des Individualismus ist die Einsamkeit. Mit der Angst, die daraus folgt, ist jeder mit sich allein. Das Einzige, was man noch miteinander teilt, ist Angst. Die Angst, abgehängt zu werden. Das Nachsehen zu haben, letzter zu sein. Eine Kultur des Misstrauens entsteht. Und dabei ist doch Vertrauen die Grundlage, um Angst zu überwinden. Der Ich-Kult, den wir uns ausgeliefert haben, lässt kaum einen Raum, um gemeinsam das wachsende Unbehagen zu bewältigen. Die Werbung sagt uns, unterm Strich, zähl ich und mach dein Ding. Wir müssen es schon selber richten. Also stehlen wir unseren Körper, stülpen über die Kinder eine Sicherheitsglocke, bauen unser Haus zur Festung aus, beruhigen uns, wenn es Not tut, mit einer Anti-Angst-App. Und wenn das nicht hinhaut, dann schämen wir uns, weil wir glauben, nicht genug zu tun. Und wir suchen einen Sündenbock, irgendeinen, auch wenn es der falsche ist. Ja, wir haben unsere Sorgen und Ängste privatisieren lassen. Und wir haben heute über uns selbst das Gericht verhängt, wenn es nicht klappt. Es ist so wie beim verlorenen Sohn. Mit dem Erbteil geht's ab in die weite Welt. Dort wird echt gelebt. Genug Kohle in der Tasche, die EC-Karte geladen, fettes Polster, alles nice. Und er sich versieht, ist alles aufgebraucht, keine Kohle mehr. Und dann folgt seine Selbsterkenntnis, ich will mich aufmachen zurück zu Gott, denn der ist ja hier gemeint. Da gibt es Brot, die Hülle und Fülle. Da gibt es das Lebensbrot. Und erstaunlich, den Sohn erwarten offene Arme und keine Schuldzuweisung. Und da sind wir wieder bei unserem Predigttext. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der den verlorenen Sohn aufnimmt, der keine Vorhaltungen macht und ihn auch kein schlechtes Gewissen einredet, der die Sünde, auch unsere heutige Gottesferne und die Angst unseres Lebens aufhebt und der unsere falschen Wege des Ich-Kults uns nicht vorhält, der nicht für ewig zornig ist, wenn wir im Leben Mist gemacht haben, denn er liebt die Gnade. Und er erbarmt sich unser. Und unsere Schuld tritt er unter die Füße, das heißt, er steht darüber. Und unsere Sünden wirft er in die Tiefen des Meeres, da wo niemand hinkommt. So liebevoll geht Gott mit uns allen um. Da ist ein Loblied auf Gott angesagt als Umkehr. Wer ist Gott wie du? Diese Frage führt uns auf einen richtigen Weg. Sie bewirkt eine Wandlung unserer selbst und diese Wandlung ist eine Hinwendung zu dem, der über allem steht, Gott. Und wenn wir uns zu ihm hin wandeln lassen, dann werden wir zu Menschen, die anfangen, Loblieder auf Gottes Verhalten uns gegenüber zu singen. Da ist dieser Gott mit offenen Armen. Und er wartet auf jeden von uns. Und da ist es wie bei dem verlorenen Sohn, da gibt es ein echtes Fest mit Gesang und Tanz und richtig viel zu essen. Da zieht die Freude ins Leben. Das will Gott mit jedem Leben. Wir kommen aus den Erfahrungen Abstand halten. Eine Urangst greift nach uns, allein durchs Leben, oh weh. Aber so haben wir eigentlich doch die ganze Zeit gut gelebt. Es war uns vermutlich nicht recht bewusst. Sehr viele soziale Kontakte laufen überwiegend digital. Und als uns das bewusst wurde, richtig bewusst wurde, da entsteht Angst und mit der Angst eine neue Sehnsucht. Sehnsucht nach anderen echten, realen Menschen. Es brauchte vermutlich diese Krise, damit wir es wieder bemerken. Ich verstehe diese Krise als einen Weckruf Gottes, in die Beziehung zu ihm und zu anderen Menschen einzutreten. Aber es ist nicht wirklich alles schön, wenn wir in Beziehungen leben und da sagt unser Gott, bei mir gibt's auch dafür Vergebung. Denn ich liebe es, gnädig zu sein. Wie sieht denn Vergebung bei Gott aus? Es ist dieses Essen, Singen und Tanzen. Das ist die Vergebung. Eine ganz große Einladung. So sieht Vergebung aus. Sie macht uns froh. Sie lässt uns vor Freude tanzen. Sie sättigt unser Leben. Und wir feiern dieses Fest nicht allein, sondern in Gemeinschaft und in der Begegnung mit Gott und mit anderen. Darauf hat Jesus immer aufmerksam gemacht. Und immer wieder übersehen wir Menschen das und lassen anderes über unserem Leben Macht gewinnen. Und Gott sagt in Jesus, so wie der verlorene Sohn sich entschloss, umzukehren, indem er sich an Gott erinnerte, so kannst auch du umkehren immer, immer wieder, jeden Tag, unendlich oft. Und du kannst sicher sein, es gibt keine Vorwürfe von meiner Seite. Oh, ist das schön, dass du da bist, dass du gekommen bist. So redet Gott. Bekommt denn der verlorene Sohn sein altes Leben wieder zurück? Nein. Er bekommt etwas Neues. Ein Leben in echter Beziehung. Ein Leben gestimmt von Freude. Wenn wir das erfahren, dann loben wir Gott. Vom Glauben getragen kann das Lob Gottes auch in das Schwerste, was uns begegnet, vordringen und es verwandeln. Im Lob Gottes machen wir uns seine Liebeserklärung an uns bewusst. Gott lädt uns ein, im Lob mit ihm in Verbindung zu sein und zu bleiben. Herzliche Einladung.